Gut. Willkommen bei Gretas Gedankenfliegen Podcast. Heute dreht sich alles um Neuanfänge, Selbstzweifel und Niederlagen. Als Gast darf ich heute Andreas Adam begrüßen. Hallo Andreas.
Hallo, schön, dass ich hier sein kann. Vielen Dank.
Ich freue mich, dass du da bist. Andreas, du bist ja Psychologe, du bist systemischer Coach und Ikigai-Experte. Das wird jetzt wahrscheinlich die Zeit sprengen. Ikigai werden wir nächstes Mal irgendwo ein bisschen hineinnehmen. Aber ich möchte gleich so in den Zauber des Anfangs, das so spricht man ja, wenn es da nicht manchmal die qualvollen Momente davor geben würde. Warum ist das so, dass es, wenn Neuanfänge da sind, dass man voller Angst ist, voller Zweifel, die einem dann im Stillstand halten, warum können wir da nicht einfach ganz locker hineingehen? Warum haben wir diese Ängste und Zweifel?
Das ist eine sehr gute Frage. Warum geht das nicht? Ich glaube, um das zu verstehen, müssen wir vielleicht ein bisschen in die Psyche des Menschen hineinschauen. Und um zu gucken, wie das funktioniert, ist es ganz praktisch, sich auch mit der Physik so ein bisschen auseinanderzusetzen. Ich glaube, es gibt dieses Gesetz von der Trägheit der Masse. Und ich glaube, diese Trägheit der Masse können wir, wenn wir es psychologisch betrachten, als unsere Gewohnheiten ansehen. Wir haben uns gewisse Gewohnheiten angeeignet und diese Gewohnheiten sind träge. Solange diese Gewohnheiten beibehalten werden, ist also für uns alles easy. Wenn wir aber merken, hey, wir müssen mit Gewohnheiten brechen, wir wollen uns neu erfinden, wir wollen einen Neuanfang wagen, müssen wir natürlich auch alte Gewohnheiten ablegen. Und da ist unser System tatsächlich nicht drauf gepolt, weil wir gerne in unserer Komfortzone bleiben. Und sobald wir mit einer neuen Gewohnheit anfangen müssen, merken wir, wow, wir müssen unsere Komfortzone verlassen. Wir müssen sozusagen eine neue Grenze betreten. Und da kommt jetzt dieses Trägheit der Masse-Gesetz ins Spiel. Das Gehirn ist gerne faul. Warum? Weil wenn wir faul sind, dann funktionieren die Synapsen, die wir geschlossen haben, also die Gehirnzellen, die miteinander in Verbindung sind, fehlerfrei. Zack, 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 die feuern hin und her, feuern hin und her. Das sind sogenannte neuronale Netze, die wir damit gemacht haben. Und damit ist das Denken automatisch ganz einfach. Flugzeug, ich habe ein Bild von einem Flugzeug vor Augen. Feuer, ich weiß, wie ein Feuer aussieht. Und nicht nur, dass ich die Bilder habe, sondern auch die passenden Gefühle dazu. Und wenn ich jetzt also etwas neu lerne, dann muss ich mir ja dazu neue Bilder und neue Gefühle aneignen. Und für ein Gehirn, was gerne träge ist, ist das sehr anstrengend. Das ist ungefähr genauso, wie wenn man auf einmal eine neue Sprache lernen muss. Als Kind ist es leicht. Ab einem gewissen Alter ist es unglaublich schwierig, die neue Sprache sich anzueignen. Und ich glaube, deswegen sind Neuanfänge auch für viele Menschen so schwer. Weil in dem Augenblick wird alles in Frage gestellt, was bis dahin da war. Und wir müssen neu herausfinden, was von nun an zählt. Und ich glaube auch gerade so persönlichkeitspsychologisch ist auch ganz spannend, was bei einem Neuanfang passiert. Dass vielleicht alte Gewohnheiten schwächer werden und vielleicht auch neue Charaktereigenschaften wieder stärker werden. Aber schwierige Frage, schwieriges Thema, wieso es so schwer ist. Ich glaube, das kann jeder Mensch selbst beantworten. Und noch ein Punkt, den ich vielleicht so zu Anfang noch sagen kann. Ich glaube, es hat auch viel mit der Persönlichkeitsstruktur zu tun. Es gibt die sogenannten Big Five. Das ist der psychologisch am häufigsten angewendete Persönlichkeitstest, der die Persönlichkeit nach 5 Facetten aufbricht. Das ist Offenheit, Verträglichkeit, Extraversion, Neurotizismus, also Ängstlichkeit und Gewissenhaftigkeit. Und wenn man jetzt beispielsweise eine sehr starke Ausprägung in Offenheit hat und darüber hinaus noch in Extraversion, dann ist es, glaube ich, deutlich leichter, mit neuen Dingen anzufangen, gerade wenn sie von außen kommen, weil man sowieso ja offen gegenüber Neuem ist. Wohingegen, wenn man eher ängstlich ist und vielleicht dann auch eine niedrige Ausprägung in Extraversion hat, also sehr introvertiert ist, wird es eher schwieriger sein, mit etwas Neuem anzufangen.
Aber wir haben ja dann auch immer das Thema von so, weil du sagst, alte Gewohnheiten, diese Glaubenssätze auch. Wie wichtig sind die da dabei?
Naja, Glaubenssätze sind ja das, was wir sozusagen vom Leben für Gesetze abgeleitet haben. Wir sind ja alles Hobbypsychologen. Wir beobachten ja unsere Umgebung, wir beobachten die Menschen um uns herum und dann merken wir, ach, okay, wer was schaffen will im Leben, der muss hart arbeiten. Das ist ja ein Glaubenssatz, der dann natürlich mit der deutschen Mentalität irgendwie von ohne Fleiß kein Preis und erst die Arbeit, dann das Vergnügen natürlich immer stärker wird. Und dann glaubt man irgendwann daran, dass Arbeit anstrengend sein muss. und dass man bei der Arbeit keinen Spaß haben darf und dass man sich immer anstrengt. Und wenn man einmal diesen Glaubenssatz hat, dann wird man sein Leben auch dahin ausrichten, dass alles, was man wahrnimmt, in diesen Glaubenssatz hineinpasst. Und wenn man dann irgendeinen Menschen sieht, der mit Leichtigkeit irgendwie viel Geld verdient, Spaß bei der Arbeit hat, dann denkt man jetzt auf einmal, nein, das passt nicht, da muss eine Ausnahme sein. Weil das passt nicht in das Weltbild hinein, wo man glaubt, oh, ohne Fleiß kein Preis und das Leben ist anstrengend. Und ich glaube, wenn man einmal diese Glaubenssätze anfängt zu hinterfragen, merkt man, dass man ein ganz schön schlechter Hobbypsychologe ist, weil man mit einer ganz schön, nee, das klingt bescheuert, weil man mit einer ganz schön geringen Stichprobe, ich meine, wie viele Menschen kennst du? Ich kenne vielleicht 1000 Menschen. Vielleicht kennst du 2000 Menschen. Vielleicht kennt irgendjemand 5000 Menschen, was schon sehr viel ist. Im Durchschnitt ist unser näherer Umfeld oder unser näher Bekanntenkreis um die 100 Menschen. Und wir versuchen also aus 100 Menschen Gesetze abzuleiten, die für 6 Milliarden Menschen zählen sollen. Wie soll das gehen? Ist doch klar, dass wir da voreilige und falsche Schlüsse ziehen und dementsprechend dann auch ein Weltbild aufbauen, was nicht der Wirklichkeit entspricht. Und dieses Weltbild dann zu hinterfragen und eventuell auch aufzubrechen, das kann sehr schmerzhaft und vor allen Dingen auch sehr schwierig sein für einige Menschen.
Das heißt, das sind ja unglaublich viele Faktoren, die dazu führen, dass sie da überhaupt in Bewegung kommen. Ne? Aber wie, also Impuls, sagen wir, mir gefällt dieser Satz, so Impuls braucht Bewegung. Aber wie komme ich denn jetzt dann in Bewegung? Wenn ich jetzt die 100.000 Faktoren habe, die Glaubenssätze, was auch immer, wie komme ich jetzt in Bewegung?
Ja, ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten. Wahrscheinlich gibt es noch viel mehr Möglichkeiten, aber für mich sind immer zwei Möglichkeiten ganz entscheidend. Entweder von innen nach außen oder von außen nach innen. Von außen nach innen heißt, ich bringe mich in eine Situation, in der ich in Bewegung kommen muss, weil ich auf einmal mit neuen Möglichkeiten konfrontiert bin, weil ich auf einmal, Beispiel, ich will Sport machen und ich bin aber ein super, super unsportlicher Typ und ich habe keinen Bock auf Sport. Ich bringe mich also von außen nach innen in eine Situation, in der ich Sport machen muss, in der ich mich mit Menschen, die regelmäßig und gerne Sport machen, dazu verabrede, heute Nachmittag um 7 Uhr Sport machen zu gehen. Und dann werde ich von außen sozusagen mehr oder weniger dahin gebracht, so, wir machen jetzt Sport, du hast gesagt, du bist dabei, du machst mit Sport. Personal Trainer, nichts anderes. Ich gehe zu einem Sportverein, mache mit denen gemeinsam Sport, nichts anderes. Die andere Möglichkeit ist, von innen heraus, das ist die sogenannte intrinsische Motivation, aufzubauen und sich zu überlegen, wofür will ich das denn machen? Und dann kann ich von innen heraus sagen, ich will Sport machen, um gesünder zu sein, fitter zu sein, glücklicher zu sein, vielleicht um abzunehmen, um attraktiver auszusehen, was auch immer. Und dann brauche ich keine äußeren Faktoren mehr, weil dann ist von innen meine intrinsische Motivation bereits so groß, durch den Impuls, der von innen kommt, in Bewegung zu kommen. Und ich glaube, das ist immer relativ spannend. Wie ist der Zugang? Komme ich leichter von innen nach außen oder von außen nach innen? Und wenn wir jetzt diesen Aspekt der Persönlichkeit von davor mit reinnehmen, was glaubst du? Introvertierte Menschen, hilft es ihnen eher, wenn sie von außen irgendjemand dazu drängt, jetzt Sport zu machen, das zu machen? Eher nicht. Jemand, der eher introvertiert ist, der hat den Blick eher nach innen. Der wird sich also quasi vielleicht ein bisschen mehr Zeit dafür nehmen, mehr darüber nachzudenken, aber dann sagen, okay, jetzt mache ich das. Und das ist relativ spannend, wenn man nämlich weiß, was für ein Persönlichkeitstyp man ist. Und das ist nie absolut, das ist immer nur so eine grobe Tendenz, in welche Typus das geht. Dann kann man wissen, wie man sich besser auch zu neuen Gewohnheiten, zu neuen Bewegungen, zu neuen Impulsen motivieren kann. Ein extrovertierter Typ wie ich beispielsweise, ich bin da tatsächlich eher extrovertiert. Mir reicht es, wenn von außen der Impuls kommt, so, wir gehen jetzt Sport machen, bist du dabei? Ja, mache ich. Zack. Fertig, aus.
Okay. Ja, spannend. Spannend. Das habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Aber sehr, sehr interessant, Andi. Also ich überlege jetzt gerade, das heißt, wenn ich jetzt erfolgreich sein möchte, werfe ich mir einfach in eine Menschenmenge voller erfolgreicher Menschen und hole mir da Input, ne? Wenn ich extrovertiert bin, oder? Oder stimmt das so?
Ja, also aber es klingt hart.
Sollte ich es dann nicht auch verinnerlichen? Also, dass es wirklich auch von mir kommt, dieser Impuls, dass der von innen kommt?
Das geschieht dann.
Okay, automatisch.
Also das geschieht dann. Nicht immer automatisch, aber er geschieht dann. Wenn man sich wirklich auf die Sache einlässt und man sich mit diesen jetzt beispielsweise erfolgreichen Menschen wirklich häufig umgibt und man dann wirklich das Verhalten übernimmt, die Denkmuster übernimmt, die Emotionen übernimmt, dann wird das von außen nach innen übergehen. Ich glaube, beides ist möglich. Von außen nach innen, als auch von innen nach außen. Ich erzähle dir, wie ich auf diese Theorie komme. Bevor ich ja jetzt Psychologe geworden bin, war ich davor Schauspieler. Und als ich Schauspieler war, da habe ich noch in Berlin gelebt, gab es zwei ganz bekannte Schulen, die sich aber sehr unterschiedlich an die Schauspielerei angenähert haben. Da war die amerikanische Schule, die von Stanislavski sehr geprägt war. Strasberg hieß sie, wo ein Begriff namens Method Acting herauskam. Method Acting, das war die Art und Weise, wie zum Beispiel Al Pacino oder Robert De Niro an die Rollen rangegangen sind. In einem Film beispielsweise, wo De Niro einen Boxer spielen musste. Der Film heißt Raging Bull, wie ein wilder Stier auf Deutsch. Hat er also die ersten Monate sich nur in Boxhallen rumgetrieben, hat Boxtraining genommen, hat sich wie ein Boxer aufgeführt, den Gang angenommen und kam von außen dann nach innen an die Rolle heran. Das ist eine Methode. Wie ich es in Berlin gelernt habe, war eine psychologischere Methode, in der man sich überlegt hat, wie tickt die Rolle? Was hat diese Figur erlebt, damit sie so handelt, wie sie handelt? Man hat eine Biografie geschrieben, man hat sich Gedanken gemacht, was diese Rolle denkt, was diese Rolle fühlt. Und dann ging diese Rolle von innen nach außen. Beide Möglichkeiten funktionieren. Mhm. Man muss selbst nur wissen, wie man da hinkommt. Und deswegen finde ich gerade in Bezug auf Neuanfang diese Schule, die man als Schauspieler gegangen ist, sehr cool, weil in jeder Rolle, die du spielst, entdeckst du dich neu und fängst sozusagen neu an, dich zu ordnen, dich zu justieren. Und in jeder Rolle entdeckst du natürlich auch ein Stück weit von dir, was du bist oder auch was du gar nicht bist.
Sehr interessante Sichtweise, wirklich. Also ich könnte ja stundenlang zuhören. Unglaublich angenehme Stimme und es ist wirklich sehr interessant. Jetzt sind wir dabei, dass wir den Impuls haben und wir gehen. Ja? Jetzt kommt das Nächste, jetzt kommt es zu Niederlagen. Ich persönlich glaube nicht, dass es Niederlagen gibt, sondern nur Lektionen, aber wir sprechen ja alle immer von Niederlagen. So, jetzt fallen wir hin und bleiben so in unserer Opferrolle hängen. Warum gibt es die Niederlagen? Warum glauben wir dann immer, dass es gleich eine Niederlage ist, wenn der Weg nicht gerade ist, wenn es Sackgassen gibt? Warum ist das so?
Ich glaube, erstens, weil wir in unserer Kultur den gesunden Umgang mit Niederlagen nicht gelernt haben. Und weil Niederlagen immer negativ behaftet sind. Ich habe mal von Edison gehört. Edison ist der Erfinder der Glühbirne. Wie er gesagt hat, er hat über 1000 Versuche gebraucht, um eine Glühbirne wirklich dahin zu bekommen, dass sie langfristig auch geglüht hat und nicht nach 1-2 Sekunden schon wieder ausgegangen ist. Und da haben dann irgendwelche Reporter aus Witz gesagt, naja, ne, hat ja ganz schön lange gedauert bei Ihnen, 1000 Versuche, ne? Also sind ja ganz schön oft gescheitert. Und dann hat der Kerl gesagt, nö, so sehe ich das nicht. Ich habe 1000 Möglichkeiten gefunden, wie es nicht funktioniert. Und eine, wie es funktioniert. Also dieser Switch im Mindset. Ja. Genau, er hat diesen Switch im Mindset gehabt. Und das war spannend, weil damit hatte der natürlich auch eine ganz andere Neugier, eine ganz andere Enthusiasmus, mit dem er auf die Sache rangegangen ist. Und auch ganz spannend von ihm den Satz, I failed my way to success. Also ich bin meinen Weg zum Erfolg gescheitert. Der muss erstmal ankommen. Von Scheitern zu Scheitern zu Scheitern zum Erfolg irgendwann, finde ich sehr spannend. Und ich glaube, Scheitern ist natürlich für viele negativ behaftet, weil er mit Schmerz verbunden ist. Es hat nicht funktioniert, ich muss wieder aufstehen. Er ist, da kommen wir wieder beim Anfangspunkt, mit Anstrengung verbunden. Das ist ja immer wieder schwer, wenn man auf jedes Mal aufs Neue immer wieder aufstehen muss. Trägheit der Masse, geistige Faulheit, sehr schwer, aber auch die körperliche Faulheit, noch schwerer. Und ich glaube, deswegen sind viele Menschen einfach mit so einem Mindset auf die Welt gekommen, wo dann eine Niederlage gleich mit einem Rückschlag verbunden ist. Was man sich aber auch so vorstellen kann, ist, vielleicht ist jede Niederlage auch die Möglichkeit, sich jedes Mal neu zu hinterfragen, ist der Weg der richtige, den ich gerade gehe? Vielleicht bietet jede Niederlage die Möglichkeit, sich neu zu justieren. Und wenn man natürlich immer wieder, jetzt mal dumm gesagt, knallhart auf die Fresse fliegt und jedes Mal aber immer wieder aufsteht und immer wieder das Gleiche probiert und zum 10.000. Mal auf die Fresse geflogen ist, ja, sorry. Dann muss man selbst sagen, da ist irgendjemand erkenntnisresistent. Weil wenn man immer wieder das Gleiche macht und immer wieder unterschiedliche Ergebnisse erhofft, das ist doch Wahnsinn. Das geht doch nicht. Und ich glaube, deswegen ist jedes Scheitern oder jedes auf die Fresse fliegen, wie ich mal auf schön Deutsch sage, die Möglichkeit, sich zu überlegen, okay, wie stehe ich denn diesmal wieder auf? Was mache ich diesmal anders? Wie erfinde ich mich neu? Und ein ganz spannender Aspekt, wir können in dem Kontext ja auch von Resilienz sprechen. Resilienz ist ja auch ein Ausdruck, der die psychische Widerstandsfähigkeit beschreibt. Und was man da herausgefunden hat, Menschen, die bereits im frühen Leben schon öfter kleinere Niederlagen erlebt haben, also jetzt nichts Weltbewegendes, wo man sagt, boah, da ist irgendjemand in einem Kriegsgebiet oder irgendwie misshandelt worden oder mit dem Tod von den Eltern konfrontiert werden, das wäre schon echt schlimm, also nicht ganz so schlimme Sachen, hat man festgestellt, durch diese kleinen Rückschläge, durch diese kleinen Niederlagen werden die Menschen widerstandsfähiger, sie werden resilienter. Und je öfter man auf die Fresse geflogen ist, desto leichter steht man irgendwann auf. Und irgendwann ist es vollkommen normal, dass man immer wieder aufsteht. Was nun das Problem ist, und da glaube ich, ist es wirklich ein kulturelles Problem, viele Menschen haben nicht gelernt, mit negativen Emotionen umzugehen. Und deswegen haben wir auch nicht gelernt, wie es ist, wenn man mal scheitert und am nächsten Tag sagt, du, ich stehe trotzdem auf. Warum? Weil unsere Fehler uns immer viel häufiger und viel größer vorgehalten werden, als die Dinge, die wir gut gemacht haben. Und ich glaube, da muss sich gesellschaftliches einiges ändern, damit wir auch sagen können, hey, ich habe einen Fehler gemacht, aber so what? Fehler sind menschlich. Und das gehört zum Leben dazu, auch mal Fehler zu machen. Und je früher man den Fehler gemacht hat, desto eher wiederholt man den Fehler nicht nochmal.
Ich bin froh, also dass du das sagst, weil jeder kann ja nicht immer gleich, also es geht ja immer um den Erfolg. Erfolg kommt über Nacht und Erfolg ist das Beste, was da passieren kann. Aber Erfolg ist ja auch nur ein Moment, ne? Und bis dorthin darf ich Fehler machen, damit ich den Moment da wirklich genießen kann. Ne? Also ist ja eigentlich eine große Chance, so eine Niederlage. Also obwohl Niederlage ja ganz ein schlimmes Wort ist. Also ich finde,
das klingt immer ein bisschen bescheuert und ich glaube, in dem Augenblick versteht man es auch nicht. Aber diese ganzen Tiefpunkte, die geben dem Charakter erst richtigen Tiefgang. Ein Mensch, der keine Tiefpunkte, der keine Niederlagen im Leben eingesteckt hat, der hat auch keinen festen und tiefen Charakter in meinen Augen. Und deswegen sind die spannendsten Geschichten, die spannendsten Menschen, die ich kennenlerne, Menschen, die auch mal wirklich unten gewesen sind, die sich vielleicht auch mal neu erfinden mussten, die auch mal vielleicht komplett zerbrochen waren und sich dann wieder neu zusammengestellt haben. Deswegen finde ich das irgendwie ganz wichtig, dass man weg von dieser Fehlerkultur hinkommt zu, okay, was soll's, ich mache weiter. Und das ist vollkommen normal.
Ich glaube, da entsteht ja Resilienz, genau in dem Moment, wo du brichst. Ne? Also ich habe das selber erlebt und da stehst du neu auf und lernst dich ganz neu kennen. Oder wirklich, du findest ganz zu dir. Also wie oft spielen wir Rollen, du weißt das ja selber, unbewusst auch durch eben die Erziehung oder durch unsere Vergangenheit. Und dann irgendwann, dann liegst du am Boden und dann plötzlich erkennst du dann deine Wahrheit eigentlich. Und da zerspringen dann diese ganzen Illusionen. Also und ich glaube, das ist eine große Chance, wenn man da so liegt.
Und eigentlich ist Resilienz ja etwas vollkommen Natürliches. Also jeder hat ja wahrscheinlich in der Schule mal von Darwinismus gehört, der Evolutionstheorie und dem sogenannten Survival of the Fittest. Das wurde oft dann irgendwie als das Überleben des Stärksten übersetzt, was aber falsch ist. Er hat vom Überleben des Angepasstesten gesprochen. Und wer ist am angepasstesten? Diejenigen, die wandelbar sind. Diejenigen, die flexibel sind und die sich immer wieder an die Gegebenheiten anpassen. Und wer passt sich denn an die Gegebenheiten an? Das ist nicht derjenige, der gerade ein Highlife hat, auf dem Höhepunkt seines Lebens ist und sagt, boah, alles ist super. Nein, das sind diejenigen, die auf einmal zu klein sind, sich nicht mehr hochstrecken können, um auf den Baum zu kommen und auf einmal dann etwas erfinden, auf einmal Werkzeuge in die Hand nehmen. Und deswegen ist Resilienz, sich neu zu erfinden, wandlungsfähig zu sein, eigentlich etwas Urtypisches, was in unserer DNA drin liegt. Die moderne Welt oder die bequeme Welt hat uns nur dahin geführt, dass wir das heutzutage nicht mehr nötig haben und sagen können, ach nö, ich bleibe jetzt einfach so, wie ich bin. Ist mir alles zu anstrengend. Aber das ist nicht der natürliche Normalzustand. Und deswegen finde ich es in dem Kontext auch ganz wichtig, jeden, wirklich jeden, ich betone es nochmal, jeden Tiefschlag, jede Niederlage als Chance zu sehen, um danach höher und weiter aufzusteigen. Und wenn wir über Erfolg sprechen, ich bin jetzt bald 35. Ich bin weit davon entfernt, mich selbst als erfolgreich zu bezeichnen. Und ich bereue keine einzige Sekunde, weil ich sage, vielleicht dauert der Weg länger. Aber dafür weiß ich, wenn ich irgendwann mal da bin, dass ich sage, ich bin erfolgreich und das ist es, das ist eine Momentaufnahme, dass ich dann ganz genau weiß, dafür schmeckt es dann umso süßer, dafür bin ich dann umso zufriedener, wenn ich dort an dem Punkt angelangt bin, wo ich will. Und der Moment ist ja auch vergänglich. Vielleicht ist der in 10 Sekunden dann wieder weg, dann habe ich irgendwie mein Traumhaus, mein Traumauto oder dass ich sage, wow, ich verdiene was auch immer, 6-stellig und sage, oh, und dann? Was ist dann? Nichts. Dann habe ich das erreicht und dann geht das Leben trotzdem weiter. Und bin ich dann nicht mehr erfolgreich? Gerade dann bin ich umso erfolgreicher, wenn ich weitergehe. Du musst mich immer ein bisschen einfangen, sonst rede ich zu viel.
Nein, wunderbar. Also du hast jetzt die nächste Frage hast du schon beantwortet. Die wollte ich dir stellen, was dann für dich so Erfolg bedeutet. Aber du hast sie gerade beantwortet, weil Erfolg liegt ja auch in den kleinen Erfolgen, die so am Weg liegen. Ne? Und die, wenn man die erkennt, dann genießt man dann den, man sagt immer, wahren Erfolg stimmt ja nicht. So wie du sagst, ist ja lediglich eine Momentaufnahme.
Und jeder sollte Erfolg ja auch selbst definieren. Also ich kann sagen, Erfolg ist nicht Geld. Erfolg ist nicht Status. Erfolg ist nicht, ein geiles Auto zu haben, ein geiles Haus zu haben oder irgendwie ein Privatjet zu besitzen. Erfolg ist das, was folgt, wenn wir unseren eigenen Weg folgen. Und ich glaube, Erfolg hat viel mehr mit innerer Zufriedenheit zu tun. Mit so einer inneren Glückseligkeit, die nicht von materiellen Dingen abhängt, sondern wirklich aus einer tiefen Zufriedenheit, aus einer tiefen Dankbarkeit mit sich selbst erfolgt. Und klar, dagegen will ich gar nichts sagen. Darf man sich ab und zu auch selbst Geschenke machen? Ich habe nichts dagegen, mit einem schönen Auto durch die Gegend zu fahren oder eine tolle Uhr zu haben oder ein schönes Haus zu haben. Warum auch nicht? Aber mach dein eigenes Glück nicht davon abhängig. Denn dann wird es immer schnellere Autos, schönere Häuser oder teurere Uhren geben. Und damit bist du verdammt, immer wieder dem Erfolg hinterherzulaufen. Bleib dir selbst treu, bleib authentisch zu dir selbst und gehe deinen eigenen Weg. Ich glaube, das ist Erfolg.
Damit hast du ja meine Frage ja schon beantwortet, weil ich dich fragen wollte, was für dich Erfolg bedeutet. Und das ist ja schön, darum habe ich dich gar nicht unterbrochen, weil du ja gleich in diese Frage hineingesprochen hast. Was ist denn Andreas Adam für ein Mensch? Was ist dein Lebenselixier?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, mein Lebenselixier ist tatsächlich das Leben erleben. Aktiv leben. Und nicht gelebt zu werden. Und dazu gehört es auch, das Leben so zu nehmen, wie es ist. Also ich bin ganz ehrlich, mein Leben ist nicht nach Plan gelaufen. Ich bin nicht da, wo ich vielleicht sein wollte, aber ich bin trotzdem unglaublich glücklich, da, wo ich gerade bin. Und ich glaube, deswegen ist es ganz wichtig, von Moment zu Moment immer wieder zu schauen, was macht uns glücklich und zufrieden. Vor 10 Jahren haben mich andere Sachen glücklich und zufrieden gemacht als heute. Und für mich, das kann ich mittlerweile so sagen, ist ein Lebenselixier, aktiv zu sein, in Bewegung zu sein und vor allen Dingen mit mir selbst im Einklang zu sein. Also, dass mein Verstand, mein Herz und mein Bauch in eine Richtung gehen, dass ich so dieses Gefühl habe, ich bin ganzheitlich bei mir und mit Menschen umgeben, die ich liebe. Das ist meine Familie, das sind aber auch sehr gute Freunde und natürlich auch den Genüssen, die es im Leben gibt. Gutes Essen, schöne Reisen, Musik, Kunst, Kultur, all diesen Dingen auch nachzugehen. Also das Leben wirklich auch zu genießen. Das ist für mich das Elixier des Lebens.
Schön. Wie bist du denn früher so mit Niederlagen umgegangen und was unterscheidet dich heute dazu, also zu dem Menschen, der du warst früher? Wie gehst du heute damit um? Oder wenn, nicht unbedingt Niederlage, aber wenn etwas nicht so funktioniert oder sich was Neues eröffnet, wann hat sich denn das verändert?
Also ganz spannend ist es, der Mensch von früher lebt ja immer noch auch in dem Mensch von heute mit. Ich habe nur mittlerweile verstanden, diesen Menschen besser zu integrieren und meine Persönlichkeitsanteile besser irgendwie miteinander in Einklang zu bringen. Ich beschreibe das immer so, wir alle haben ja auch innere Kinder noch in uns drin, also mein inneres kleines Kind, was vielleicht irgendwie möchte, dass alles perfekt ist, dass alles schön wird, dass alles so läuft, wie man es sich vorstellt. Das ist natürlich ein Anteil von mir, der stark ist. Und wie ich dem am besten entgegentrete, ist, indem ich ihn erstmal sehe. Indem ich erstmal sehe, ich weiß, wieso du da bist. Ich weiß, dass du in einer gewissen Phase meines Lebens auch eine sehr hohe Berechtigung hattest, aber dass du mich ab und zu auch ein bisschen hinderst. Warum? Denn wenn Dinge nicht so laufen, wie ich es gerne möchte, bleiben wir oftmals gedanklich in der Vergangenheit hängen. Dann überlegen wir, ach Mist, verdammt, wäre es doch jetzt anders gekommen, und spulen die Vergangenheit immer weiter und immer weiter irgendwie mit in die Gegenwart nach vorne. Und was mittlerweile bei mir irgendwie eine ganz wichtige Sache ist, in den Augenblicken, wo etwas nicht so läuft, wie ich will, wo ich Niederlagen habe, wo ich vielleicht auf die Fresse fliege, erstens mir zu überlegen, welche Lektion will mir das Leben damit geben? Kenne ich das vielleicht irgendwoher? Ist mir das schon mal irgendwie passiert? Und wenn ja, okay, wie kann ich das in Bezug setzen, wenn es etwas vollkommen Neues ist? Dann überlege ich, wie ich es anders machen kann, aber ich versuche vor allen Dingen nicht mit dem Kopf mir immer nur Gedanken zu machen, oh, wieso ist das jetzt so passiert, wieso ist das so gekommen, sondern versuche den Fokus wieder ins Hier und Jetzt zu lenken, indem ich mir sage, okay, shit happens, Leben geht weiter nach vorne und guck, dass du es in Zukunft anders machst. Also in dem Kontext, glaube ich, ist sich selbst zu verzeihen, auch ein ganz wichtiger Schritt, zu sagen, hey, blöd gelaufen, mach's in Zukunft besser.
Also ich bin einmal dafür, dass so der Humor darf da nicht abhanden kommen, also das Drama so aus dieser Situation rausnehmen, dass es gar nicht so schlimm ist, wie es scheint. Ne? Mhm. Warum hast du Psychologie studiert? Hast du früher immer schon gern reflektiert oder war das dann...
Also ich war immer schon ein kleiner Denker, aber nicht so ein tiefer Denker, sondern ein oberflächlicher Denker. Ich kann dir gar nicht sagen, warum. Also die einfachste Frage oder die einfachste Antwort wäre, um mich verrückten Vogel zu verstehen. Um zu verstehen, warum ich so ein komischer, verrückter Vogel bin und warum die Sachen so sind, wie sie sind. Aber ich glaube in Wirklichkeit auch, um ein Stück weit weiterhin mit dem, was ich gerne mache, eine Perspektive zu finden, meinen Beruf und mein Hobby zu verbinden. Das war ja auch der Grund, warum ich Schauspieler werden wollte. Ich wollte mit dem, was ich gerne mache, nicht nur Geld verdienen, sondern auch andere Menschen bewegen. Andere Menschen zum Nachdenken anregen, andere Menschen dahin bringen, dass sie sich selbst reflektieren. Leider fand ich zum damaligen Zeitpunkt die deutsche Fernsehlandschaft und auch Theaterlandschaft nicht so spannend und cool, dass ich gesagt habe, wow, da kann ich Menschen bewegen, hatte dementsprechend dann auch nicht den großen Erfolg, den ich mir erhofft hatte und kam dann zu dem Punkt, okay, wie kann ich denn sonst noch Menschen bewegen? Wie kann ich sonst mich selbst bewegen, mich selbst verstehen? Und dann war der Schritt vom Schauspieler zum Coach, also über dieses Äußerliche, wie präsentierst du dich, wie sprichst du vor anderen Leuten, wie kannst du vor anderen Leuten authentisch sein, hin zu du kannst nur authentisch sein, wenn du dich selbst kennst und wenn du dich selbst verstehst. Und dann war natürlich die Frage, okay, wie kann ich mich selbst am besten verstehen? Indem du Psychologie studierst. Psychologie ist ja nichts anderes als die Lehre des Geistes. Wie funktioniert dein Geist? Und darüber war dann irgendwie der Gedanke geboren, hey cool, dann kannst du ja als psychologischer Coach deinen Weg finden, etwas zu machen, was dir Spaß macht, Menschen zu bewegen, Menschen zu motivieren, zu begeistern und damit natürlich auch, das sage ich ganz ehrlich, auch Geld zu verdienen. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, für mich ist Geld verdienen nicht wichtig. Ich will auch Geld verdienen, aber das ist nicht der vorrangige Aspekt meines Lebens und meines Schaffens.
Das heißt, du hast vorher schon sehr viel nachgedacht oder hinter die Kulissen geschaut oder so, warum die Dinge so sind, wie sie sind.
Im Alter von 9 Jahren. Gerne. Ja, ich habe so einen Moment, ich weiß gar nicht mehr, wie der kam. Ich weiß noch, ich war 9 Jahre alt und hatte fürchterliche Schmerzen. Im Nachhinein hat man gesagt, das lag daran, weil die Knochen gewachsen sind. Konnte ich gar nicht erklären. Ich weiß nur, ich lag im Bett, es war abends um 9. Mir hat der Körper voll wehgetan. Und weil man ja schon damals irgendwie Filme gesehen hatte und ich irgendwie einen Film davor gesehen hatte, wo irgendjemand Krebs hat, dachte ich, Gott, vielleicht habe ich Krebs, Leukämie, irgendwie so etwas. und kam über diesen Gedanken dann dahin, Gott, was passiert denn, wenn du jetzt mit 9 Jahren stirbst? Was passiert denn, wenn dann das Leben zu Ende ist? Und diese Gedanken irgendwie, ja, haben mich irgendwie so dazu gebracht, dass ich schon relativ früh mir diese Fragen gestellt habe, sag mal, was ist eigentlich Leben? Was ist der Sinn des Lebens? Und wieso gibt es so viele unterschiedliche Arten, dieses Leben zu leben? Und dann habe ich es lange Zeit irgendwie ein bisschen verdrängt, mich abgelenkt, Sport gemacht, Kultur, also Schauspiel gemacht, feiern gewesen, viele Leute getroffen, alles Mögliche. Und irgendwann wird dieser Ruf natürlich lauter, so was ist eigentlich Leben? Und es gibt zigtausend verschiedene Möglichkeiten, das Leben zu leben. Ich wollte halt einfach nur für mich verstehen, wieso ich das Leben so lebe, wie es für mich Sinn macht.
Weil wir gerade beim Sinn sind, da bist du schon bei der nächsten Frage. Du springst in die nächste Frage hinein. Ich mag den Viktor Frankl ja sehr gern, der ja diese Logotherapie und diese Existenzanalyse gemacht hat. Und der schreibt ja auch über den Sinn des Lebens. Und wie denkst du über den Sinn des Lebens, weil wir eben gerade da sind? Also, was ist für dich der Sinn des Lebens? Ist das wichtig, dass ich den herausfinde?
Vor einer gewissen Zeit hätte ich gesagt, ja, ist es. Mittlerweile sage ich, nein, ist es nicht. Weil wenn es für dich wichtig ist, dann wirst du für dich deinen Sinn herausfinden. Aber es gibt auch ganz viele Menschen, für die ist das nicht wichtig und die stellen sich diese Frage gar nicht. Also ich glaube, wenn du dir die Frage stellst nach dem Sinn des Lebens und die stellst du dir anscheinend, die stelle ich mir auch, dann ist es für uns wichtig. Aber das ist es nicht für jeden Menschen. Und für mich ist der Sinn des Lebens, meinem Leben oder diesem Leben, das ich gerade habe, Bedeutung zu geben. Und wie gebe ich dem Leben Bedeutung? Erstens, indem ich viele Dinge mache, die mir Vergnügen bereiten, die mir Spaß bereiten, mit denen ich aber auch mich weiterentwickle und auch andere Menschen voranbringe. Aber auch, indem ich das Leben auch genieße. Das ist für mich auch ein Sinn im Leben. Und natürlich auch, da kommen wir aber schon zum nächsten Thema, das wird heute den Rahmen sprengen, meinem Herzensthema Ikigai,
ja,
was ja diese japanische Lebensphilosophie ist, die wörtlich tatsächlich übersetzt der Sinn des Lebens. Und da geht es ja, wenn man sich diese Blume anschaut, darum, das zu finden, worin man gut ist, es mit dem zu kombinieren, wofür man brennt, also was die Leidenschaft ist, herauszufinden, wie man seiner Gesellschaft oder seinen Mitmenschen etwas Gutes tun kann und dann dafür den Markt finden, dass man dafür gut honoriert wird. Und so sehe ich aktuell meinen Sinn des Lebens. Also die Talente, die mir das Universum oder der liebe Gott gegeben hat, mit den Werten zu kombinieren, die mir wichtig sind und damit für die Menschen in meiner Umgebung einen Beitrag zu leisten, der sie voranbringt und mir damit ein schönes Leben beschert. Nicht nur dadurch, dass sie vorankommen, sondern damit, dass ich damit auch meine Miete bezahlen kann, mir einen Urlaub leisten kann und so weiter.
Wenn ich jetzt zu dir komme und Therapie mache, nimmst du dort das Ikigai immer mit rein oder ist das einfach situationsbedingt? Wie ist das?
Ja, also als erstes, ich bin Psychologe, aber ich bin kein Psychotherapeut. Das heißt, ich achte auch darauf, da bin ich wahrscheinlich ein bisschen eigen und auch korrekter als die anderen Coaches, ich therapiere niemanden. Damit ich jemanden therapieren kann, müsste ich entweder Mediziner oder Psychotherapeut sein. Das heißt, das, was ich Menschen anbieten kann, ist, sie zu coachen oder mit ihnen an verschiedenen Themen und Anliegen zu arbeiten, sie zu unterstützen sozusagen. Und wenn ich Menschen unterstütze, und ich hatte gestern beispielsweise jemanden, der konkret mit der Frage auf mich zukam, was ist Ikigai und wie finde ich mein Ikigai? Dann lasse ich das natürlich in alles einfließen. Wenn irgendjemand zu mir in ein Coaching kommt, wo es darum geht, sich selbst besser zu motivieren, beispielsweise um gesünder zu leben und mehr Sport zu machen, da muss ich Ikigai nicht unbedingt einfließen lassen. Aber sobald es irgendein Thema ist, wo ich merke, da steckt ein bisschen mehr Tiefe dahinter, da steckt ein bisschen mehr Bedeutung dahinter und vor allem da steckt die Frage nach dem, was will ich in diesem Leben eigentlich erreichen? Sobald ich das höre oder fühle, kommt sozusagen automatisch so diese Angebote, hast du schon mal was von Ikigai gehört? Interessiert dich das? Weil das ist sozusagen für mich ja auch die Frage nach dem, wofür mache ich das Ganze? Also wofür machst du diese Podcasts? Wofür unterhältst du dich mit Menschen? Wofür baust du deinen Social-Media-Kanal auf? Wofür schreibst du deine Bücher? Wofür lebst du? Und ich glaube, wenn man sich einmal diese Frage gestellt hat und sich einmal auf die Suche nach diesen Fragen gemacht hat, dann werden sich ganz viele neue Türen oder öffnen. Und dann wird man auf einmal merken, hey, wow, da gibt es ja ein riesiges Meer an Möglichkeiten. Und Ikigai ist eine Möglichkeit, um da in diesem Meer an Möglichkeiten mehr Klarheit zu bekommen. Aber nicht für jeden Menschen geeignet. Ich habe auch Klienten, die sagen, du, Beruf, ich mache einfach meinen Job, das passt. Ich muss damit nicht meine Lebenserfüllung finden. Und dann ist es auch in Ordnung. Also alles kann, nichts muss, ganz wichtig.
Ich will stundenlang zuhören, weil es ist wirklich eine Wohltat und so interessant, was du immer zu erzählen hast. Nur leider kommen wir zum Ende, aber könntest du unseren Zuhörern noch was mitgeben? Also was möchtest du ihnen gerne mitgeben noch?
Mhm. Aus eigener Erfahrung, also was mir unglaublich geholfen hat. Das allererste, sei nicht so hart zu dir selbst. Sei nicht so hart zu dir selbst, weil wenn du weiterhin am Ball bleibst, wenn du weiterhin deine Ziele, deine Vision, deine Träume verfolgst, dann wird es vielleicht ein bisschen länger dauern, als du geplant hast. Dann wird es vielleicht ein bisschen länger dauern, als du gedacht hast. Aber du kommst irgendwann an. Und lieber, du kommst irgendwann vielleicht ein bisschen später an, aber du bist stolz auf dich, als dass du vielleicht zu früh ankommst und dann gar nicht weißt, okay, und was mache ich jetzt? Also deswegen, sei nicht so hart zu dir selbst, habe Geduld mit dir und glaub an dich. Das gebe ich jedem Menschen mit.
Das sind wunderschöne Schlussworte. Ich sage danke, lieber Andreas. Ich sage danke an unsere Zuhörer und verabschiede mich und wünsche noch einen schönen Abend. Eure Greta Valentin.